mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben eben in der Lesung aus dem Matthäusevangelium gehört, dass das nach Matthäus die letzten Worte Jesu am Kreuz waren. Ein Gebet aus Psalm 22. Ein Gebet aus tiefstem Herzen. Eine Frage aus tiefstem Herzen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit wird ja auch deutlich, was ja im Grunde genommen der Skandal von Karfreitag ist oder die große Anfrage von Karfreitag ist. Jesus spricht sie hier aus. Gott, der Vater, er hätte helfen können. Er hätte eingreifen können. Es stand in seiner Macht, etwas zu tun. Und Jesus erlebt es, dass der Vater nicht eingreift. Und es muss doch einen gläubigen Menschen zutiefst enttäuschen, so etwas zu erfahren und zu erleben. Gott greift nicht ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit es hinaus. Diese Frage, ich bin allein gelassen, ich sehe keine Hilfe. Verraten von Menschen, verleugnet von Menschen, nicht nur von Menschen, sondern auch von Vater, Fragezeichen, natürlich Fragezeichen. Und wir haben eben ja so den Weg Jesu, zumindest den letzten Abschnitt, miteinander gehört in der Lesung. Begonnen hat das im Garten Gethsemane. Da hat Jesus in diesem kühlen Olivenhain gebetet und seine drei engsten Freunde schlafen ein. Sie verkennen den Ernst der Situation, obwohl Jesus zu ihnen gesagt hat, was wir eben miteinander gesungen haben, wachet und betet. Im Lukasevangelium macht er noch deutlich, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und Jesus wirft sich nieder und ringt im Gebet um einen Ausweg, irgendeinen Ausweg. In Lukas 22, da heißt es, und er rang mit dem Tode und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus kämpft, Jesus ringt. Aber was geschieht? Fragezeichen. Und dann wird Jesus von einem zum anderen geschickt, von Pontius zu Pilatus geschickt. Im Palast des Pilatus, da scheint Gott ebenfalls zu schweigen. Jesus in die Mitte gestellt und fast ohnmächtig steht er da, wie die Soldaten ihren Spaß mit ihm treiben, wie sie sich über ihn lustig machen, wie sie ihn demütigen. Prophezeie doch, schreien einige, wer dich geschlagen hat. Sie haben ihm ins Angesicht gespuckt. Weissage, wer es war. Demütigend. Und man muss sich das einmal vorstellen, da steht man in der Mitte von Leuten, die sich lustig machen, ausgeliefert, hilflos, bloß, der Lächerlichkeit preisgegeben. Niemand greift ein. Niemand ergreift Partei für Jesus. Auch nicht der Vater im Himmel, Fragezeichen. Und dann auf Golgatha. Wir alle miteinander, oder ich denke fast alle miteinander, sind diese Szene von Kindheit an, von der Sonntagsschule, vom Kindergottesdienst angewöhnt. Aber versucht euch einmal zu erinnern, was war für euch die schlimmste Demütigung, die ihr in eurem Leben erfahren musstet? Oder auch die größte Enttäuschung? Gerungen, gebetet und nichts ist geschehen. Wir wollten auf Gott und seine Macht vertrauen, auf die Liebe, auf seine Gegenwart und wir haben in dieser in diesem Vertrauen gebetet um Heilung für einen lieben Menschen und oder für etwas anderes, das uns am Herzen lag, und dann kommt es ganz anders, als wir uns gewünscht haben, als wir gebetet haben. Das Leid, die Not muss weiter ertragen werden. Enttäuschung. Philip Yancey, ein amerikanischer Autor, der viele sehr wertvolle christliche Bücher geschrieben hat, er erzählt in einem Buch über das Gebet von einem Roman, in dem der Autor in etwas verfremdeter Art und Weise seine eigene Geschichte erzählt. Unter anderem die Geschichte, wie er seinen Glauben verloren hat. Die Hauptfigur ist der kleine Philipp, der damals einen Klumpfuß hatte. Und er liest in der Bibel, im Markus-Evangelium, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und dieser kleine Philipp ist voller Hoffnung. Und dann heißt es im Roman, wie er sich seine Hoffnungen ausmalt, er würde wieder Fußball spielen können. Sein Herz hüpfte, da er sich in Gedanken rennen und rennen sah, schneller als irgendeiner der anderen Jungen. Und am Ende des Osterquartals kamen die Sportspiele und er würde an den Wettläufen teilnehmen. Wie wollte er die Hindernisse nehmen? Oh, nicht mehr anders sein als die anderen. Nicht mehr angestarrt werden von den neuen Jungen, die von seinem Gebrechen noch nichts wussten. Nicht mehr die ängstliche Vorsicht im Sommer beim Baden, ehe man ausgezogen war und den Fuß im Wasser verstecken konnte. Er betete mit aller Kraft seiner Seele. Kein Zweifel focht ihn an, er baute auf das Wort Gottes. Und an dem Abend, ehe er in die Schule zurückkehrte, ging er aufgelöst vor Aufregung zu Bett. Es lag Schnee. Und Tante Luisa hatte sich den ungewohnten Luxus eines Feuers in ihrem Schlafzimmer geleistet. Aber in Philipps Zimmerchen war es so kalt, dass seine Finger ganz starr waren und er Mühe hatte, seinen Kragen aufzuknöpfen. Seine Zähne klapperten. Vor seinem Bette kniete er auf den bloßen Brettern hin und betete. Als er endlich im Bette lag, war er so durchgefroren, dass er lange Zeit nicht einschlafen konnte. Schließlich fielen ihm doch die Augen zu und er schlief so fest, dass Mary Ann ihn schütteln musste, als sie am nächsten Morgen das heiße Wasser hereinbrachte. Sie sprach zu ihm, während sie die Vorhänge zurückzog, aber er antwortete nicht. Er erinnerte sich sofort, dass dies der Morgen war, an dem das Wunder offenbar werden sollte. Sein Herz war von Freude und Dankbarkeit erfüllt. Er wusste, dass sein Fuß geheilt war. Er fasste sich ein Herz und berührte mit den Zehen seines rechten Fußes den linken. Dann fuhr er mit der Hand über ihn. Er kam heruntergehumpelt, gerade als Mary Ann zur Morgenandacht ins Esszimmer trat und setzte sich dann zum Frühstück. »Du bist heute sehr still, Philipp«, sagte Tante Luisa nach einer Weile. Soweit dieser Teil aus diesem Roman, den wir sicherlich nachempfinden können. Im Grunde genommen war es für diesen kleinen Philipp sein persönliches Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus im Garten Gethsemane und jetzt am Kreuz, er erlebt Ähnliches. Man wartet auf ein Wunder, man ersehnt ein Wunder, das Eingreifen Gottes, man braucht es unbedingt und es bleibt aus. Und alle, die dort dabei waren, haben aus ganz unterschiedlichen Motiven auf dieses Wunder gewartet. Manche ironisch, manche wirklich hoffnungsvoll, manche ängstlich. Pilatus und Herodes, sie hatten Gerüchte gehört, Mensch, wenn jetzt etwas geschehen würde. Die Frauen, die den ganzen Weg Jesus begleitet hatten und jetzt unterm Kreuz standen und mitgelitten haben. Herr, hilf doch, greif ein. Die Jünger, die ängstlich davongerannt waren, vielleicht von der Ferne zugeschaut haben. Gott, greife ein. Und ein sterbender Dieb fleht Jesus an, ein Wunder zu tun, ein anderer spottet ihm. Und dann die Gaffer unterm Kreuz. Er steige jetzt vom Kreuz herab und dann werden wir an ihn glauben. Er hat doch auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt. Und alle warten darauf, alle. Und es gibt kein Wunder, Schweigen. Andere hat er gerettet und kann sich selbst nicht helfen. Beißender Spott, Nadelstiche, die ganz tief gehen. Zweifel, Einsamkeit, Schmerz, Enttäuschung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Worte aus Psalmen, aus Psalm 22, aus tiefstem Herzen. Der Vater hatte sich abgewandt, so jedenfalls der Eindruck. Und er lässt allem seinen Lauf. Er lässt all das, was mit der Welt nicht in Ordnung war, all die Schuld über das Gute, über das Leben, über Jesus triumphieren. Und Matthäus schildert es ganz bildhaft. Die Natur gerät ins Zittern, die Erde zittert wie bei einem Erdbeben. Gräber brechen auf, das Sonnensystem erschauert, die Sonne versteckt sich, es wird Nacht. Und Jesus stirbt. Den schandhaftesten und schlimmsten Tod der damaligen Zeit, den Tod am Kreuz. Und in Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man muss sich das bewusst machen. Jesus hatte zuvor den Menschen das Reich Gottes verkündigt. Er hat den Menschen verkündigt, Gott ist nahe, Gott liebt euch. Und er hat es vorgelebt, in Person die Liebe Gottes. Nicht nur das Wort ward Fleisch, sondern Gottes Liebe ist Mensch geworden in Jesus. Also hat Gott die Welt geliebt. Und das hat er den Menschen gepredigt, er hat es ihnen vorgelebt. Er hat sie hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Er hat es verkörpert. Und am Ende, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Karfreitag. Und auch in uns stehen ja manchmal diese Fragen auf oder werden uns gestellt, wenn Gott wirklich die Liebe ist, so wie ihn Jesus Zeit seines Lebens gepredigt hat, vorgelebt hat. Wie kann dann so etwas geschehen? Wie kann Gott so etwas zulassen? Diese Zweifel können ja auch uns beschleichen beim Tod eines geliebten Menschen. Oder wenn wir all die Ungerechtigkeit in dieser Welt, all die Not, die Katastrophen, wenn wir das sehen und wenn es auf uns einstürmt. Dinge, mit denen wir ja fertig werden müssen, wie Philipp in diesem Roman mit seinem Fuß. Gott, warum schweigst du? Wo bist du? Wo bist du? Und der Psalmist von Psalm 22, der Beter, der hat das in Worte gefasst. Lest euch einmal den ganzen Psalm heute Nachmittag durch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, aber ich finde keine Ruhe. Gedanken, Gefühle, Zweifel, die hier in das Gebet einmünden. Wo bist du, Gott? Wo bist du in dieser schwersten Stunde? Mein Gott. Wo ist Gott? An Karfreitag, als Jesus schreit und stirbt. Für mich kann es an dieser Stelle nur eine Antwort geben und sie liegt paradoxerweise in dieser grenzenlosen Liebe und Solidarität Gottes mit uns Menschen. Gerade am Kreuz wird deutlich, Gott ist ganz und gar in Jesus Mensch geworden. So nahe, dass er in Jesus dieselbe Angst, dieselbe Verzweiflung, ja dieselbe Gottverlassenheit durchleidet, die uns Menschen so oft befällt. Und genau hier in diesem Zweifel zeigt sich Gott am Karfreitag zutiefst solidarisch mit uns. So paradox das klingen mag, Gott selbst erleidet hier in Jesus die Gottverlassenheit, die Dunkelheit, den Tod. Und natürlich passt diese Aussage überhaupt nicht in viele herkömmliche Vorstellungen von Gott, in prophetische Gottesbilder, manchmal auch nicht in unsere christlich geprägten Gottesbilder, wonach Gott der Absolute ist, der Allmächtige und darum natürlich auch nicht leiden kann. Also wenn Gott leidet, dann ist er nicht vollkommen und wenn er nicht vollkommen ist, dann ist er auch nicht Gott. So dieser Kurzschluss. Und darum schreibt ja auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief von der Torheit des Kreuzes. Er schreibt davon, den Juden ist es ein Ärgernis. Ärgernis deshalb, wer an einem Pfahl hängt, der ist von Gott verflucht. Und wie kann man den als Messias verkündigen? Und den Griechen, den philosophisch gebildeten Griechen, da ist es eine Torheit. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt sehr treffend, barer Unsinn, an einen Gekreuzigten zu glauben. Und Paulus schreibt, aber uns ist es eine Gotteskraft. Uns begegnet darin die Kraft Gottes. Wie das? Nun, ich glaube, nur ein Gott, der mitleidet, ist uns wirklich nahe. Und manchen, vielleicht auch manchen von uns, ist der verzweifelte Jesus am Kreuz manchmal näher als der, der das Kommen des Reiches Gottes lebt und predigt. Aber beides gehört untrennbar zusammen. Beides gehört sind die beiden Seiten dieser einen Medaille, der Liebe Gottes. Die Gottverlassenheit in Jesus Christus am Kreuz, das ist die sichtbare Liebe Gottes zu uns Menschen, der sich hingibt, der sich aufopfert. Die Liebe zu uns Menschen ist so groß, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus sogar die schlimmsten Momente des menschlichen Lebens durchlebt. Verzweiflung, Schmerzen, Verlassenheit, erdrückt von Schuld und Sünde, die er auf sich nimmt, letztlich die tiefste Verlassenheit im Tod. Und das Kreuz ist das sichtbare Zeichen dafür, dass die Liebe Gottes wirklich ist und glaubwürdig. Liebe ist am überzeugendsten, wenn sie das Opfer einschließt. Jesus selbst hat gesagt, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und Paulus hat darauf hingewiesen, Jesus ist gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Er liebt nicht nur seine Freunde. Gott liebt die ganze Menschheit. Das Kreuz, Jesus auf Golgatha, das ist das öffentlichste Geschehen in seinem irdischen Leben. Und am Kreuz, in diesem öffentlichsten Geschehen, da wird der große Unterschied deutlich zwischen einem Gott, der sich durch Macht und Gewalt durchsetzt, und dem wahren, lebendigen Gott, dessen Wesen die Liebe ist und der sich hingibt. Einem Gott, der nicht andere opfert oder Opfer fordert, sondern der sich in Liebe selbst aufopfert. Darum wird die Liebe Gottes hier sichtbar. Das Kreuz Jesu, es ist das sichtbare Zeichen der vollkommenen, sich selbst hingebenden Liebe Gottes für uns. Und darum folgert der Apostel Paulus, und mit diesen Worten der Hoffnung möchte ich diese Predigt beschließen in Römer 8. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Was Gott uns in Jesus schenkt, ist die Vergebung, ist das Leben. Aber was Gott uns auch schenkt, und das wird an Karfreitag so deutlich, ist, dass er in keiner Situation unseres Lebens, und sei sie noch so herausfordernd und schlimm, in keiner Situation unseres Lebens lässt uns Gott allein. Und er kann mitfühlen. Er hat es selbst durchlebt in seinem Sohn Jesus Christus. Er leidet mit und geht mit und ist an unserer Seite. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen.